Ist da jemand? Große Frage. Aber zuerst mal vielen Dank für euch Sänger. Jedes Mal, wenn er da vorne steht, mit der ganzen Mühe im Hintergrund, wie er das macht. Es ist so besonders. Man spürt euer Herz. Vielen Dank dafür. Applaus. 2. Mose, Kapitel 17, Vers 7. Ist da jemand? Ich kenne die Frage, ist da jemand? In 2. Mose Kapitel 17, Sie kannten die Frage auch. 2. Mose Kapitel 17, Vers 7, das Volk Israel, uralte Frage, so alt wie die Menschheitsgeschichte. Ist da jemand? 2. Mose, Kapitel 17, Vers 7. Da nannte er den Ort Massa und Meriba, weil die Israeliten dort gehadert und den Herrn versucht und gesagt hatten, ist der Herr unter uns oder nicht? Ist da jemand? Hatten zwar schon viele Wunder erlebt, aber wieder mal waren sie in Not. Dann kommt die Frage wieder, ist da jemand? Das ist doch die Frage, wird er mir wirklich helfen? Jetzt, in dieser neuen Not, wird er mich heilen oder nicht? Wird er mich versorgen oder nicht? Wird er in der nächsten Not und in dieser Not wirklich da sein? Wird er da sein, wenn es drauf ankommt? Das ist eine große Frage. Ist da jemand? Wenn es drauf ankommt. Was sind deine Erfahrungen mit ihm? Kannst du Gott weiterempfehlen? Als jemand, doch, der wird da sein. Absolut verlässlich. Kannst du ihn als absolut verlässlich weiterempfehlen? Ist da jemand, wenn die Not kommt? Aber darum geht es uns doch. Ist er verlässlich? Da sind wir alle gleich, Teenager, Ältere, egal. Wir wollen doch Verlässlichkeit in Beziehungen. Bist du ein zukünftig verlässlicher Partner? Fragezeichen. Wir wollen Verlässlichkeit. Ich brauche das. Ich sage meiner Klasse oft, ich muss mich auf euch verlassen können. Ihr dürft alleine gehen, den Flur entlang ins Obergeschoss, aber ich muss mich auf euch verlassen können. Dann geht das. Geht ruhig. Das muss ich immer mal wieder betonen. Ich muss mich und ich möchte mich auf euch verlassen können. Psalm 13. Ein Psalm zum Thema, ist da jemand? Manchmal ist die Frage leicht zu beantworten. Na klar, ist da jemand. Manchmal wird sie schwer. Hier wird sie schwer, Psalm 13. Herr, wie lange willst du mich so ganz vergessen? Da ist da jemand. Siehst du nicht, wie es mir gerade geht? Vergisst du mich gerade eigentlich? Wie lange verbirgst du dein Antlitz vor mir? Ich kann dich nicht sehen. Wo bist du eigentlich? Ist da jemand? Wie lange soll ich sorgen in meiner Seele und mich ängstigen in meinem Herzen täglich? Gott, wie lange noch? Ist da jemand für meine Sorge, für meine Angst? Jetzt meine ich. Es geht schon so lange. Wie lange soll mein Feind über mich sich erheben? Schaue doch und erhöre mich, Herr, mein Gott. Erleuchte meine Augen, dass ich nicht im Tode entschlafe, dass nicht mein Feind sich rühme, er sei meiner mächtig geworden und meine Widersacher sich freuen, dass ich wanke. Mach mal bewusst vor dem nächsten Vers einen Stopp. Es kommt immer dieses schöne Ende bei David. Er sagt in Vers 6, ich aber traue darauf, dass du so gnädig bist. Mein Herz freut sich, dass du so gerne hilfst. Ich will dem Herrn singen, dass er so wohl an mir tut. Trotzdem stelle ich mir die Frage, hat er den Psalm einfach runtergeschrieben, aufgrund seiner Lebenserfahrung? Und er hat gesagt, immer wieder gibt es diese Phase, da denke ich mir, ist da jemand? Und wann endlich kommt die nötige Hilfe? Wird sie noch kommen? Manchmal ist es immer so knapp, ne? So gerade noch. Strapaziert dich bis aufs Äußerste, dieses gerade noch von Gott ein Eingriff. Hat er den Psalm einfach runtergeschrieben? Oder hat er nach Vers 5, war er da noch mitten in seiner Not? Und ein paar Monate später hat er wieder erlebt, doch, ich kann weiterschreiben, ich traue auf dich. Es ist gut gegangen, da ist doch jemand. Eigentlich wusste ich's, wenn ich ehrlich bin, wusste ich's, da ist jemand, aber ich musste mir die Fragen nochmal von der Seele schreien. Ich habe zwei Punkte. Der erste Punkt ist der In-Ordnung-Bringer. Der In-Ordnung-Bringer, Hesekiel Kapitel 11. Der In-Ordnung-Bringer ist für mich mein Gott. Hesekiel Kapitel 11, Vers 19. Und ich will ihnen ein anderes Herz geben und einen neuen Geist in sie geben und will das steinerne Herz wegnehmen aus ihrem Leibe und ihnen ein fleischernes Herz geben. Einfach mal in Ordnung bringen, das Herz. Das ist für mich mein Gott. Er bringt's in Ordnung. Es liegt ihm was dran. Vers 20 hat einen Grund, eine Forderung. Damit sie in meinen Geboten und wandeln und meine Ordnungen halten und danach tun. Kann ich gut verstehen. Wenn, dann soll ich auch seine Ordnungen halten. Du machst etwas für mich, dann wünschst du dir auch von mir, dass ich zum Beispiel deine Ordnungen halte. Psalm 119. Guck mal den David an. In ein paar ausgewählten Versen in Psalm 119, wie er von Gottes Ordnungen spricht, was er darüber denkt. Psalm 119, ich pick mal ein paar Verse raus. Gebt zu, ich war überrascht, wie oft er darüber redet in dem Psalm 119. Vers 7. Ich danke dir mit aufrichtigem Herzen, dass du mich lehrst, die Ordnungen deiner Gerechtigkeit. Er sagt, es ist so gut, dass es Ordnungen gibt von dir zum Thema Gerechtigkeit. Vers 20. Meine Seele verzehrt sich vor Verlangen nach deinen Ordnungen alle Zeit. Die wünsche ich mir. Die brauche ich, deine Ordnungen. Vers 39. Wende von mir die Schmach, die ich scheue, denn deine Ordnungen sind gut. Vers 43. Und nimm ja nicht von meinem Munde das Wort der Wahrheit, denn ich hoffe auf deine Ordnungen. Nimm sie bloß nicht weg. Vers 52. Herr, wenn ich denke, wenn ich an deine ewigen Ordnungen denke, so werde ich getröstet. Ich denke dran, was du für Ordnungen hast. Das tröstet mich. Vers 62. Zur Mitternacht stehe ich auf, dir zu danken für deine Ordnungen, deine Gerechtigkeit. 102. Ich weiche nicht von deinen Ordnungen, denn du lehrest mich. Und dann nehmen wir noch 108. Und dann hören wir auf. Lass dir gefallen, Herr, das Opfer meines Mundes und lehre mich deine Ordnungen. Seine Ordnungen sind klare Wahrheiten, Ziele, Versprechen, Gewissheiten, ein Weg, den wir gehen dürfen. Und göttliche Ordnungen dürfen nicht durcheinander gebracht werden. Aber das ist die Spezialität von jemandem, der das perfekt beherrscht. Göttliche Ordnungen durcheinander bringen. Auf den kommen wir gleich zu sprechen. Lukas 19. Der In-Ordnungsbringer ist übrigens höchst aktiv. Das lesen wir in Lukas Kapitel 19. Lukas 19, Vers 10. Denn der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Weißt du, dass er dich sucht? Wenn du verloren bist, dass er dich sucht, um es wieder in Ordnung zu bringen, um selig zu machen? Bist du verloren, dann sucht er dich. Er hat dich im Visier. Er will, dass deine Beziehung zu Gott in Ordnung kommt, in Ordnung gebracht wird. Er sucht dich. Ja, du suchst ihn auch. Das geht auch. Wir haben auch ein paar und können suchen. Aber er sucht dich. Er hat dich im Auge. Er will, dass es in Ordnung gebracht wird. Vor allem zwischen dir und Gott zuerst mal, dass es in Ordnung ist. Deshalb sucht er dich. Deshalb kommt er. Deshalb kam er. Und deshalb kommt er hoffentlich immer wieder in unser Herz, das er so schön neu gemacht hat und sagt, ich suche danach. Ich will es in Ordnung bringen. Und es soll in Ordnung bleiben. Er ist ein aktiver In-Ordnungsbringer. Mein zweiter Punkt ist der Durcheinanderbringer. Das ist übrigens von Teufel das Wort, was dahinter steckt. Teufel bedeutet der Durcheinanderbringer. Na, das wundert uns, glaube ich, nicht. Dass Teufel die Bedeutung hat, Durcheinanderbringer oder der entzweit. Auseinander. Du und Gott, bitte auseinander. Trennung bitte. Wisst ihr, was es auch bedeutet? Der Dazwischenwerfer, sich Dazwischenwerfer, damit man sich trennt. Das heißt, er wirft sich zwischen dich und jemand oder zwischen dich und Gott, damit es eine Trennung gibt. Der Durcheinanderbringer. Ich lese euch mal eine Stelle, wo er zugeschlagen hat, in Matthäus Kapitel 27. Ich weiß nicht genau, wie er das da geschafft hat, obwohl es sich andeutet, aber ein durcheinandergebrachter Mensch und entzweit. In Matthäus Kapitel 27, die Verse 3 bis 5. Als Judas, der ihn verraten hatte, sah, dass er zum Tode verurteilt war, reute es ihn. Judas hat es leid getan. Er dachte, was habe ich gemacht? Ich verrate meinen Herrn und Meister. Das reut mich. Und aus Reue, was macht er? Er brachte die 30 Silberlinge den Hohepriestern und Ältesten zurück und sprach, ich habe Unrecht getan. Dass ich unschuldiges Blut verraten habe. Sie aber sprachen, was geht uns das an? Da, sieh zu. Und er warf die Silberlinge in den Tempel, ging fort und da hängte sich. Sogar noch ein Unrechtsempfinden gehabt, eine Reue, aber schon getrennt. Satan, der Teufel, hat es schon geschafft, er hat sich dazwischen geworfen. Es hat sich schon angedeutet, mehrmals. Jesus hat es schon bemerkt. Da ist schon der andere aktiv in ihm, der Durcheinanderbringer, ist schon aktiv. Und es geht immer weiter auseinander, bis es zur kompletten Entzweiung führt. Und er konnte keinen Weg mehr zurückfinden. Interessanterweise im Gegensatz zu Petrus, der ihn auch verraten hatte und am gleichen Punkt war, der es noch geschafft hatte, zu sagen, raus mit dir. Ich verstehe, was hier passiert, durcheinander gebracht. Aber es gibt einen Weg zurück. Ganz anderes Ende bei Petrus. Vor gut einem Jahr jetzt, noch gar nicht so lange her, musste ich bittererweise feststellen, dass meine Beziehung zum Sebastian kaputt war, ein Scherbenhaufen. Hat sich offenbart in einem Gespräch. Er nannte es eine Mauer. Getrennt. Der Durcheinanderbringer hat sich zwischen mir und ihn geworfen, entzweit, komplett. Es war kein zuerst mal Zusammenkommen mehr möglich. Und ich habe es zugelassen, über die Jahre hinweg habe ich es zugelassen. Eine kaputte Beziehung. Eigentlich sollte sie ja in Ordnung sein. Der Inordnungsbringer wünscht sich doch zwischen Vater und Sohn eine innige Beziehung, die intakt ist. Jetzt ist sie kaputt gewesen. Ein Scherbenhaufen, im wahrsten Sinne des Wortes. Über die Monate durften wir uns wieder finden. Das kann man Gnade nennen. Ne? Jetzt bekam ich vor 3 Wochen eine SMS, die hat mich zuerst mal erschüttert. Eine WhatsApp, genau. Da stand drauf, können wir reden? Absender, der da. Jetzt hatte ich der Reihenfolge nach folgende Gedanken. Erster Gedanke. Der hat sich im Chat vertan. Zweiter Gedanke. Wenn er sich nicht im Chat vertan hat, oh je, was habe ich wieder vernachlässigt? Habe ich die Beziehung wieder vernachlässigt? Ist der Durcheinanderbringer wieder dazwischen gegangen? Und der dritte Gedanke war, oder geht es ihm einfach schlecht? Ich geantwortet, abends haben wir uns kurz verabredet zum Gespräch zu Hause. Er war leider beim Skypen, aber ich musste doch kurz trotzdem ihn unterbrechen und fragen, bin ich's? Geht's um mich? Hab ich wieder? Er hat den Kopf geschüttelt. Erleichterung. Geht's dir schlecht? Kopf geschüttelt, Erleichterung. Nee, es gab irgendeine andere Geschichte, zwischenmenschliche Geschichte. Erleichterung. Okay, gut. Übrigens, die bittersüße Wahrheit ist, das war zum ersten Mal, dass mein Sohn gefragt hat, können wir mal reden? Auf der einen Seite sehr bitter, auf der anderen Seite sehr schön. Zum ersten Mal hat er mir was anvertraut. Jetzt können wir sogar ein bisschen drüber lachen und sagen, es hat 18 Jahre gedauert, aber ja. Der Dazwischenwerfer, der Durcheinanderbringer, was ist dein aktueller Zustand? Geordnet oder durcheinandergebracht? Verwirrt, verirrt oder in einer klaren Ordnung lebend? Was ist dein aktueller Zustand? Ich glaube an Gott und ich glaube an den Teufel. Ich glaube an eine unsichtbare Welt. Beide sind aktiv. Beide sind um dich bemüht. Der eine sucht, um dich selig zu machen und der andere sucht, um dich durcheinander zu bringen, abzubringen, wegzubringen, zu trennen. Gibt es Beziehungen, wo er es momentan schafft, dich zu entzweien? Teenager mit Eltern, wie geht's euch? Untereinander schafft er es. Er ist ein Durcheinanderbringer. Meine Mutter hatte einen großen Gebetswunsch ihr ganzes Leben lang. Der große Gebetswunsch, den sie regelmäßig geäußert hat, war: Wenn mein Mann stirbt, kann ich das wirklich von dir annehmen, mein Gott. Aber bitte, ich möchte Abschied nehmen können. Gewähre mir das. Nun ist mein Vater an einem schlimmen, überraschenden Unfall gestorben und sie konnte sich nicht verabschieden. Also für mich ist es ein sehr schöner Wunsch, wo ich zu Gott aufschaue und sage, das wirst du doch sicher sehr gerne gewähren. Ein Abschied nehmen vor dem Tod deines Partners. War aber nicht so. Damit hat sie gekämpft. Ist da jemand? Ist da jemand, der dieses Gebet erhört? Und wenn ja, warum nicht? Was ist so groß an diesem Wunsch, dass ich mich von meinem Mann verabschieden möchte? Ist das vielleicht so eine Art Prüfung gewesen für meine Mutti, wie bei Hiob? Der Teufel spricht mit Gott und sagt, nimm ihm mal alles. Nimm ihm mal Gesundheit, nimm ihm mal Familie, nimm ihm mal seinen Job. Nimm, nimm, nimm. Was wird er machen? Wird er dastehen und sagen, ist da jemand? Und sagen, nee, da ist niemand. Weil jetzt bin ich in Not und ich kriege die Hilfe nicht. Dann, ist da jemand? Meine Mutter hat gesagt, doch, da ist trotzdem jemand. Ich verstehe es nicht, aber da ist trotzdem jemand, an den ich glaube, dem ich vertraue und der trotzdem verlässlich ist. Das war ihr Glaube und ist ihr Glaube. Markus Kapitel 1. Manchmal finde ich das sehr hart, auch hier in Markus Kapitel 1, was mit Jesus passiert, in Vers 9. Markus Kapitel 1, Vers 9. Es begab sich zu der Zeit, dass Jesus aus Nazareth in Galiläa kam und ließ sich taufen von Johannes im Jordan. Und alsbald, als er aus dem Wasser stieg, sah er, dass sich der Himmel auftat und der Geist wie eine Taube herabkam auf ihn. Und da geschah eine Stimme vom Himmel, du bist mein lieber Sohn, an dir habe ich wohlgefallen. Und alsbald trieb ihn der Geist in die Wüste und er war in der Wüste 40 Tage und wurde versucht von dem Satan. Der war bei den wilden Tieren und die Engel dienten ihm. Gerade mal getauft, vielleicht geht es dir so, bist du gerade mal getauft worden? Gerade mal getauft und noch von Gott diese Bestätigung. Du bist, ich habe Wohlgefallen an dir. Und dann zack in die Wüste. Schon geht's los. Und dann diese erste Versuchung, mach doch Brot aus den Steinen. Kannst du doch, oder? Dann der zweite Schlag ins Gesicht. Spring doch runter vom Tempel, steht doch in der Bibel sogar drin. In deinem Wort wirst doch aufgefangen von den Engeln. Und dann die dritte Versuchung, ich gebe dir alles. Reichtum, Macht, du wirst sowas von gut versorgt sein. Du musst nur auf deine Knie gehen vor mir. Ja, was ist denn der Kern von diesen Dingen? Es ist doch die Frage, ist Gott verlässlich, wenn es eng wird in meinem Leben? Oder muss ich mir gucken, dass ich mein Brot selber backe? Oder muss ich es mir woanders holen? Oder ist es doch der Job, der mir so viel Sicherheit gibt? Und die Frage ist im Kern, Gott, bist du jetzt da für mich jetzt? Ist da jemand? Wenn ich wirklich in Not bin. Meine Antwort auf diese Frage ist die aus Matthäus 28. Ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Das ist meine Antwort. Aber was ist deine Antwort? Du solltest auch eine Antwort haben oder finden. Amen.